Und Montagmorgen heißt Espresso-Plausch mit Sergi Lochthofen. Darauf freue ich mich sehr. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Wenn man vor 10 Jahren in der Zeitung geschrieben hätte, da wurde was geleakt, da hätten alle gedacht, da ist sowas ausgelaufen. Mittlerweile ist klar, wenn was geleakt wird, dann wird was veröffentlicht, was eigentlich geheim sein sollte. Und die Panama Papers, die bringen ja Unglaubliches zutage. Andererseits hätte man sich auch denken können, dass Staatsoberhäupter und Menschen, die viel Geld haben, ihr Geld eben ungern was abgeben und Steuern zahlen. Haben Sie die Panama Papers und die Geheimgeschäfte von Hunderten von Politikern und Prominenten in Steueroasen da. Hat Sie das überrascht?
Na, sicherlich nicht. Auch unsere Zuhörer nicht. Gehe ich mal davon aus, so naiv sind wir ja schon lange nicht mehr. Dass nach und nach man versucht, diese dunklen Ecken in der Weltwirtschaft, globalisierten Weltwirtschaft auszuleuchten, ist verständlich. Natürlich bleiben wir skeptisch. Das ist eine einmalige Geschichte. Ob wir dann in Luxemburg schlauer sind, auf den Jersey-Inseln oder auf den Jungferninseln, wo die Briten ja die Hand drauf halten. Das heißt, es sind ziemlich komplizierte Veranstaltungen, in der es viel Geld gibt und viel Befindlichkeit. Ich hoffe nur, dass das Ganze etwas dazu beiträgt, dass es auch parlamentarisch aufgearbeitet wird, dass es Gesetze gibt dann in Deutschland möglicherweise auch solche, die es einem Normalbürger untersagen, verbieten, an solchen Geschäften teilzunehmen. Dann wird das interessanter, wenn es natürlich dann auch nicht nur halblegal oder dreiviertel legal ist, sondern verboten ist und dann wir den Leuten auf die Schliche kommen. Ansonsten warten wir natürlich auf die Namen noch, also der isländische Ministerpräsident in allen Ehren. Island ist insgesamt ein bisschen größer von der Bevölkerungszahl als Erfurt. Das heißt, dass da vielleicht mal ein besserer Kommunalpolitiker in Europa irgendwo sowas versteckt hat. Nun, so überraschend ist es nicht.
Mhm. Trotzdem, die Dimensionen sind schon überraschend. Ist es in dem Zusammenhang richtig, von Moral zu sprechen? Es wird immer von Steuermoral gesprochen. Ist denn Steuergesetze und Moral, darf man das zusammenbringen? Ist doch keine moralische, ist doch eine rechtliche Frage, oder?
Eine Moralfrage, gerade wenn jemand ein hohes öffentliches Amt bekleidet, also gewählt ist, da muss man schon genau hinschauen, was macht er mit dem Geld, wo kommt das Geld her, mit dem er operiert. Ich würde mal sagen, Frau Merkel ist da nicht im Verdacht, dass sie allzu viel verdient und krumme Geschäfte macht, aber wir haben ja um uns herum eine ganze Reihe Länder, in denen ja auch Korruption Alltag ist, insofern Osteuropa, schauen Sie, der ukrainische Ministerpräsident ist mit dabei. Den russischen Präsident Putin bleibt nach wie vor sehr interessant. Persönlich ist er nicht betroffen, aber sein direktes Umfeld, das heißt, er hat schlaue Konstruktionen offensichtlich, um Geld zu verbergen. In diesen Ländern, Deutschland ist sozusagen da natürlich auch nicht ganz unschuldig, aber in diesen Ländern werden fast keine großen Geschäfte gemacht, ohne dass Korruption eine Rolle spielt. Also, dass wenn unsere Unternehmen dort große Milliardenaufträge an Land ziehen, spielt Geld, das zur Bestechung genommen wird, immer eine Rolle. Das heißt, wir sind auch davon direkt und indirekt betroffen. Es geht auch um Arbeitsplätze. Das ist komplex. Auf der gleichen Ebene ist aber auch klar, dass bei uns eine große Lobbygruppe gibt, die versucht natürlich, das Ganze beim Alten zu belassen. Insofern wird interessant sein, welche Folgen hat denn diese Enthüllung, die erstmal aufregend sind, spannend sind. Ich habe gestern Abend versucht, bei der Süddeutschen auf die Seite zu gelangen. Also die war offensichtlich die überrannt worden. Das heißt also, Spannung ist schon in der Sache, aber versprechen wir uns mal nicht zu viel.
Mhm. Kommen wir mal zur neuen Abschiebepraxis. Die wird nun umgesetzt, seit gestern, glaube ich.
Seit heute Morgen.
Was bedeutet das für Europa und für die Flüchtlingsproblematik?
Naja, ich würde mich jetzt mal freuen, wenn bei den Demonstrationen, die in Ostdeutschland anstehen, in Erfurt und in Dresden, die Gutmenschen, die sich da versammeln, aus der Mitte der Gesellschaft, wie Sie selber sagen, dass sie dafür demonstrieren, dass Milliarden jetzt ausgegeben werden, diesen Flüchtlingen zu helfen. In der Tat, Europa ist eine Festung, bemüht sich darum. Es ist unschön, was da passiert, gar keine Frage. Wir haben keine überzeugende, dem 21. Jahrhundert und unserer Verfasstheit angemessene Lösung gefunden. Die ist zum Teil recht brutal. Wir haben noch heute Morgen keine Bilder, die das unterstreichen, aber sobald das übers Fernsehen flimmert, wird es natürlich wieder emotionale Diskussionen geben. Gleichzeitig bin ich nach wie vor skeptisch, dass wir tatsächlich dazu alles Notwendige tun, um den Krieg in Syrien zu beenden, auch die Stellvertreter, die dort ihre Kriege führen, an die Kandare zu nehmen. Und ich möchte natürlich parallel dazu sehen, dass tatsächlich für die Flüchtlinge in der Türkei ein lebenswertes Dasein organisiert wird. Für die Kinderschule, für die anderen Arbeit, das sehe ich alles noch nicht. Das heißt, das Problem bleibt uns erhalten.
Oder fängt gerade erst mal an oder wird größer?
Na, Anfang nicht. Ich meine natürlich diese Invasion, ich gebraucht den Begriff ungern, aber 1 Million Menschen, die in einem Jahr kommen nach Deutschland, das ist schon sehr viel. Wir haben es erstmal geschluckt und offensichtlich auch, wir werden es verdauen, verkraften. Aber das kann nicht jedes Jahr so weitergehen. Bei den vielen Krisen in dieser Welt, es bauen sich ja neue auf, denken Sie dran, Nagorno-Karabach. Da geht es ja auch schon wieder los. Armenien, Aserbaidschan ist auch nicht weit von uns, ist auch mit uns verbunden, die ganze Geschichte. Russland, Schutzmacht Armeniens, Türkei, Schutzmacht Aserbaidschans. Die Armenier betrachten ja die Aserbaidschaner als Türken, als Reine. Da wird auch ein bisschen Stellvertreterkrieg wieder ausgeführt, weil die Türken sind sauer mit den Russen, weil die Folgen ihrer Abschuss eines Flugzeugs ja überproportional hart die Türkei treffen. Da gibt es ja auch diese Ebene, aber gleichzeitig sind die beiden Länder in der Krise, Wirtschaftskrise, Ablenken, Chauvinismus, Nationalismus ist ja auch bei uns in Europa nicht unüblich, sowas zu machen. Das heißt, ein Krieg ist immer gut, um die Menschen zu Patrioten zu mobilisieren. Also wir müssen aufpassen, dass uns nicht neue Ströme aus anderen Regionen dazu kommen. Deswegen auch, glaube ich, jeder Einsatz an dieser Stelle, das einzudämmen, wäre gut.
Mhm. Was hat Kenia und Sachsen-Anhalt miteinander zu tun? Es ist immer eigenartig, mit den Flaggen zu hantieren. Wir reden natürlich über
beides. Es liegt beides in der Pampa.
Mhm. Also in Sachsen-Anhalt könnte es Rot, Grün, Schwarz geben. Ist das tatsächlich was Neues?
Ja, ich glaube, Herr Rose, auch Sie und ihr alle wissen, es ist was Neues. Es ist nicht überraschend angesichts der Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt und es ist auch nicht überraschend, dass die Sachsen-Anhaltiner nach 5 Jahren mit einem dummen Gesicht dastehen, weil sie natürlich ihre Wahl verhauen haben mit dieser aufgeblähten AfD, die nun ja, sage ich mal, perspektivisch nichts für die Entwicklung des Landes tun kann. Gleichzeitig ist natürlich spannend, dass die beiden Koalitionspartner, die da in Frage kommen, also schwere Verlierer sind, denen sind die SPD in Sachsen-Anhalt, die hat sich fast zerlegt. Herr Haseloff ist auch kein glänzender Sieger. Dazu kommen die Grünen, die gleiche Konstellation, nur eben halt mit der Linken ist in Thüringen. Insofern wird es spannend sein, wie entwickelt sich das, wie entwickelt sich das. Und in der Summe ist ja die Frage, wenn dann beim nächsten Mal die Wahlen noch dümmer auslaufen, weil das traue ich in Sachsen-Anhalt-Hinern einen Teil zumindest von ihnen jederzeit zu, wird es dann vielleicht doch sogar eine schwarz-linke Koalition geben, um das zu verhindern, was ja, sagen wir, letztlich dadurch provoziert wird, dass die AfD in die Regierung mitkommt. Also ist ja spannend an dieser Stelle, aber Gott sei Dank sind wir nicht das Feld des Experiments. Ich glaube, Sachsen-Anhalt wird nach 5 Jahren schlechter dastehen als jetzt.
Ein Mann, der aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus Halle kommt, ist Hans-Dietrich Genscher, der nun gestorben ist. Jetzt wurde in den Feuilletons und anderswo auch geschrieben, das sei der letzte große Staatsmann gewesen. Würden Sie auch so weit gehen? Also der deutsche, letzte große deutsche Staatsmann?
Nein, es wachsen ja neue nach. Ich weiß jetzt nicht, was man schreiben wird, wenn Angela Merkel zurücktritt. Man hatte ja vieles vorgeworfen und immer wieder auch gesagt, sie wird nie Kanzlerin, sie ist es geworden. Ich bin mit Sicherheit nicht, sagen wir, jemand, den sie sofort als Sympathisanten ausmachen würde. Wir haben untereinander ein recht gespanntes Verhältnis gehabt, solange ich ja auch als Chefredakteur gearbeitet habe. Das heißt also, ich kann da mit einer gewissen Distanz auch dazu rangehen. Das heißt, es gibt natürlich diese Politiker, die auch wieder nachwachsen. Also Genscher war wichtig für die 80er, für die 90er Jahre. Für mich ist die Bilanz von Genscher gemischt. Das ist bei den meisten Elogen ein bisschen untergegangen, als er Helmut Schmidt verriet und wechselte zu Helmut Kohl. Das war damals schon ein Einschnitt. Für junge Menschen war das unverständlich. Also diese Wendigkeit an dieser Stelle hat mein Verhältnis zu ihm auch immer sehr stark geprägt. Also ich war immer so ein bisschen skeptisch. Ist der Mann koscher? Ist er nicht koscher? Bleibt er verlässlich oder nicht verlässlich? In der Zeit des Mauerfalls war er sehr aktiv und hat auch sehr stabilisierend beigetragen. Seine Hallenser Herkunft, also er ist ja in irgendeinem Nest bei Halle, das inzwischen eingemeindet ist, geboren. Seine Hallenser Herkunft, die hat da auch, sagen wir, für Sympathien gesorgt, was ich auch immer wiederum kritisch anmerke. Als er auf seinem Balkon stand in Prag und diese Worte sprach, sehr theatralisch natürlich, er hätte es den Leuten ja auch gleich sagen können, hat er nicht gemacht, er wollte natürlich schon diesen Effekt haben. Stand neben ihm der Minister Seiters, der hat eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Der hat alles verhandelt, der hat das damals durchgesetzt. Es war nur so, dass Genscher Vizekanzler war und Hausherr in der Botschaft als Außenminister. Und der Seiters, der es eigentlich hätte verkünden müssen, weil er, wie gesagt, die Verhandlungen geführt hat und das Ganze eingefädelt und gemacht hat, leider, sage ich mal, an den Rand der Geschichte gedrückt worden ist und später dann ganz aus seinem Amt schied, weil er fälschlicherweise bezichtigt wurde, in der Zeit, wo er Innenminister war, zugelassen zu haben, dass ein RAF-Mitglied erschossen worden sei angeblich. Das hat ja dann wirklich nicht so stattgefunden. Ich will nur sagen, so ungerecht kann Geschichte sein und so richtig ist es vielleicht auch letztlich, den Genscher jetzt hochleben zu lassen, weil er wieder was anderes immer gemacht hat. Er hat den anderen in seiner Andersartigkeit akzeptiert. Er hat nicht den Fehler gemacht, den Helmut Kohl gemacht hat, Gorbatschow als einen zweiten Goebbels, als einen PR-Mann zu bezeichnen. Das ist ja Kohl dann immer doch noch im Halse stecken geblieben, weil man Gorbatschow brauchte. Da war der Genscher flexibler. Insofern, es ist gut, wenn man flexible Politik hat.
Wie wird denn Erdogan, der türkische Präsident, in die Geschichte eingehen? Können Sie das eine Prognose abgeben?
Das wissen wir noch nicht. Im Augenblick hat er sich ziemlich verrannt. Selbst Obama hat ja bei diesem Atomgipfel, Sie sehen, wie gesättigt die Woche mit Nachrichten war. Wir gehen noch nicht mal so etwas ein. Auch die Tatsache, dass Putin dort nicht war. Ich würde mal sagen, er hatte eine Phase gehabt, wie auch Putin, die durchaus stabilisierend vernünftig war. Er ist wie viele Leute mit der Macht dann korrumpiert worden. Das heißt, er hat das Gefühl, er ist allmächtig, im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich, auch wie Putin, das heißt kaum noch beratungsfähig. Und ich würde sagen, im Augenblick ist er dabei, im Sturzflug sich zu bewegen nach unten hin, ja, bis hin zu dieser Satirennummer, die ja wirklich lächerlich für unseren Kulturkreis ist. In Russland, in der Türkei war das anders. Also eine Satire dieser Art auf Putin, ein Teil der Patrioten in der Türkei und in Russland, sage ich mal, die verstehen da keinen Spaß an dieser Stelle, während in Deutschland man vielleicht über vieles lacht, was hier ganz normal ist. Also wenn Angela Merkel in irgendeiner Show parodiert wird, interessiert das keinen richtig. Also da ist einfach auch, das zeigt, dass das Format einfach nicht da ist. Und dann stört mich natürlich unwahrscheinlich, ich bin in den letzten 20 Jahren bestimmt 15 Mal in der Türkei gewesen, auch im Sommer. Ist ein sehr schönes Land mit einem sehr schönen kulturellen Hintergrund, vor allem der alten Antike. Ich bin wirklich im Augenblick ratlos, angesichts dieses Terrors gegen die Kurden wirklich in das Land nochmal zu fahren, weil der Erdogan ist es, die normalen Menschen sind es vielleicht nicht, aber sie unterstützen ihn nach wie vor. Also das muss dann schon ein ganz schöner Einschnitt sein, dass die dann irgendwann sagen, vorbei. Also Erdogan ist dabei, in der Geschichte doch in die Schmuddelecke zu geraten.
Zukunft der Zeitung, Zeitung ohne Zukunft, Fragezeichen, wird eine Veranstaltung sein an diesem Donnerstag im Café Nerli, 14 Uhr. Und da werden Sie mit dabei sein und über die Zukunft der Zeitung sprechen. Das ist ja im Moment ein sehr aktuelles Thema, nicht nur auf Thüringen bezogen. Wer wird denn noch mit diskutieren am Donnerstag?
Naja, ich glaube, ein Teil der Leute, die es ja nun unmittelbar betrifft, das heißt die Geschäftsführung der Mediengruppe, also der Zeitungsgruppe Thüringen, so kennen es die Kollegen und die Leser eher. Mediengruppe ist ja nicht draus geworden. Ich meine, außer Zeitung haben sie ja nicht viel, nicht wirklich viel, vielleicht ein Anzeigenblatt noch dazu, wenn das schon das Medium ist. Im Internet spielt die Gruppe ja keine größere Rolle. Also an dieser Stelle wird es spannend. Man hat ja beschlossen, 150, so ist wohl die Zahl, Leute in kürzester Zeit rauszusetzen. Das ist ein schwerer Einschnitt, auch im redaktionellen Bereich. Die Frage ist, was für Zeitungen wird es geben in Thüringen? Ich bin ja ein Optimist in der Frage, alter Zeitungsmann, dass man es vernünftig organisieren kann. Tut man es nicht. Ich habe eher die Befürchtung, man tut es nicht. Die letzten 5, 6 Jahre haben gezeigt, es geht ziemlich schnell bergab. Und vor diesem Hintergrund, da sind natürlich auch Wissenschaftler dabei, da sind Ebert Pfeiffer, ein alter Hase aus der Redaktion, der später dann auch noch Sprecher in der Politik war, moderiert das Ganze sachkundig. Also ich glaube schon, das ist nicht uninteressant für jemanden, der sich für solche Prozesse in der Gesellschaft interessiert, denn wir sind uns ja einig, gerade auch die Geschichte mit den Panama Papers und Enthüllungen mit diesen Offshore-Geschäften, was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, das machen Zeitungen und das machen nicht irgendwelche Geheimdienste oder so etwas. Und das finde ich sehr gut. Das ist auch eine gute Antwort darauf, auf diesen Unsinn, den Leute in Dresden und in Erfurt skandieren, Lügenpresse, Lügenpresse. Ich bin fast der Meinung, die meisten, die das rufen, können nicht lesen, aber das ist nun halt auch eine private Angelegenheit.
Zukunft der Zeitung, Zeitung ohne Zukunft im Café Nerli in Erfurt am Donnerstag, 14 Uhr mit dabei, Sergej Lochthofen. Und auch nächste Woche, nächsten Montag, kurz nach 9, ist er wieder dabei im Espresso-Plausch. Bis dahin eine schöne Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Ich freue mich darauf.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.